wahrnehmen über den Richter. Mhm. Ja, vielleicht können Sie nochmal Ihre Situation oder Ihren Hintergrund darstellen, was Sie gemacht haben.
Ja, also ich habe in Marburg studiert und habe 1971 im Sommer Staatsexamen gemacht, habe im Weihnachten 72 promoviert und war dann seitdem auch lange bis zu meinem Dienstende wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter. Das heißt, ich habe 35 Jahre Lehre gemacht im Deutschen Sprachatlas und Mundartforschung.
Okay.
Ich habe mich auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt und habe versucht, in die Lehre meine vielen Interessen einzubringen. Das heißt, ich habe eigentlich immer, einen Teil meines Lebens war ich Techniker, der andere Sprachwissenschaftler, bin lizenzierter Funkamateur, befasse mich seit sehr, sehr vielen Jahren mit Tonaufnahme, mache seit 33 Jahren Live-Tonaufnahmen von Konzerten, fotografiere sehr gerne, habe sehr viel in meinem Leben Geräte gebaut, auch und weiterentwickelt. Ja, und das ist so mein Hintergrund. Ich habe immer versucht, in meine Lehre die ganzen Aspekte auch einzubringen. Am Richtswerk selber wohne ich seit 1. Juli 1976 mit meiner Frau zusammen. Habe seitdem, wie ich es auch beschrieben habe, den Wandel des Richtswerks erlebt. Von der Schlafstadt für Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes und der Uni bis hin zum, ja, man kann schon sagen, Problemviertel, aber man hat eben versucht, die Probleme der Multiethnizität dieses Viertels zu lösen durch das Programm Liebenswerter Stadtteil Richtsberg, das etwa in der Hälfte unserer Wohnzeit aufgelegt wurde. Und dann spielte sich eben der Wechsel ab, dass eben die ganze Umgebung schöner wurde. Und dann bekamen wir also auch zwei richtige Einkaufszentren. Wir hatten zwar erst, wie ich das beschrieben habe, ein kleineres Einkaufszentrum. Ja, und seitdem kann man sagen, leben hier so rund, ich glaube 90 oder 100, weiß ich nicht mehr genau, Nationen sind hier vertreten. Aus allen Erdteilen leben hier Menschen. Und die große Herausforderung besteht eben darin, dass wir alle miteinander auskommen müssen. Viele haben es nicht geschafft. Viele sind hier weggezogen, zum Teil, großen Teil wegen der Fehlbelegungsabgabe. Zum anderen Teil, weil sie durch eigene Fleiß und viel Arbeit es geschafft haben, Eigentumswohnungen zu erwerben oder aber eigene Häuser zu bauen. Man muss dazu auch sagen, viele russlanddeutsche Familien, deren Hauptlebensinhalt bestand wirklich im Arbeiten. Das heißt, kulturell gesehen hat sich da nicht viel getan, hat eben so viel geschafft, so viel gewerkelt, gearbeitet, gejobbt, bis man Tausende von Mark wirklich hatte pro Monat. Und dann das nötige Finanzpolster, um dem Richtsberg auf Wiedersehen zu sagen.
Ja.
Andererseits lebt über die Hälfte der Richtswerkeinwohnerinnen und Einwohner von Sozialhilfe. Und dann muss ich auch sagen, ich verstehe ja, wenn meinetwegen Leute arbeitslos sind, dass sie dann in Not sind, dass man sie unterstützen muss. Aber sie werden hier viele Leute sehen, wenn sie mal die längere Zeit hier aufhalten würden, die den ganzen Tag mit dem Hund spazieren gehen, die sehr gesund aussehen, jung sind, die durchaus was arbeiten könnten. Aber natürlich ist es so, wenn man bedenkt, was eine BAT 7 oder 8 Sekretärin, die für irgendeinen Professor entweder schlecht verständliche oder fremdsprachliche Texte abtippen muss, was die im Monat netto verdient. Wenn man dann sieht, was an geldwerten Leistungen ein Hartz-IV-Bezieher bekommt, dann kann man sich schon die Überlegung vorstellen, die viele Leute anstellen, dahingehend, dass sie sagen, was soll ich überhaupt noch schaffen? Bin doch nicht bescheuert. Ich mache Hartz-IV. Und die Kinder sagen dann, was willst du immer werden? Ja, Hartz-IV. Und so entstehen, das hat man in Berlin beobachtet, die sogenannten Hartz-IV-Dynastien. Und es ist wirklich so, wenn Sie mal umrechnen, zum Beispiel, wir müssen ja bei jedem Medikament was zuzahlen. Wir müssen, Krankentransport ist teuer, über 150 Euro zum Teil, ein Transport, nur mit einem Kreuzwagen. Kuren sind sehr teuer, Früher hat man immer Reklame gemacht. Die Kur bringt's. Heute gibt's das nicht mehr. Zahnbehandlung, Gebisse, sehr, sehr teuer, Operationen. Und das kriegen die alles umsonst. Die kriegen sogar Prozesshilfe, wenn sie also einen Prozess im Hals haben, kriegen sie also nach Armenrecht, kriegen sie einen Anwalt gestellt, sie kriegen Schuldnerberatung, sie kriegen Wohngeld, Kleidergeld, Heizungsgeld und so weiter, Rundfunk, Fernsehen, alles, wofür wir zahlen müssen, bekommen die umsonst. Und wenn man das in geldwerte Leistungen umrechnet, dann kriegt ein Hartz, verdient ein Hartz-IV-Empfänger viel mehr als ein armes Schwein sozusagen von Sekretärin, das dafür 8 Stunden mindestens am Tag arbeiten muss. Das ist meine Kritik, auch wenn ich mich damit nicht beliebt mache. Das habe ich auch in Facebook schon öfter so gepostet, damit die Leute mal sehen, was Sache ist. Ich meine, sie brauchen nur zu googeln, was das für Leistungen da angeboten werden. Allerdings eine interessante Sache. Ich war mal im Stadtbüro und habe da mal direkt gefragt, wie ist denn das, welche Leistungen bekommt ein Hartz-IV-Empfänger? Können wir Ihnen nicht sagen. Interessant, ne? Können wir Ihnen nicht sagen.
Weil Sie nicht wollten.
Das sagt doch schon alles, ne?
Ja.
Aber naja, das nur zum Thema Hartz-IV. Und dazu, dass also, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, ich glaube, aber über 60% der Richtsberg-Population lebt von sogenannten Transferleistungen. Und wahrscheinlich werden noch mehr dazukommen. Das heißt, sobald eine Wohnung hier frei wird, wird sie höchstwahrscheinlich von einer muslimischen Familie besetzt. Denn kaum eine deutsche Familie hat Lust, zum Richtsberg zu kommen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich war nämlich von 1992 bis 2000 im Personalrat der Uni Marburg. Und da haben wir jede Woche, weil es ja 3000 Mitarbeiter ungefähr sind an der Uni Marburg, haben wir einen vollbestückten Personalrat mit 15 Leuten. Jede Woche 3 Stunden Sitzung. Und in dieser Sitzung, einer der Tagesordnungspunkte war Vergabe von Wohnungen durch den Regierungspräsidenten in Gießen. Ja, und das Interessante war, niemand, schon damals, das liegt fast 20 Jahre zurück, niemand wollte auf den Richtsberg. Überall hin, nur nicht auf den Richtsberg. Interessant. Das sagte doch im Grunde alles. Ja, und so ist es eben gekommen, dass die deutsche Bevölkerung, der deutsche Anteil der Population immer geringer geworden ist. Jetzt hört man natürlich mehr, also relativ wieder ein bisschen mehr Deutsch. Es kommt daher, dass es zum Teil Russlanddeutsche sind. Es kommt aber ein interessantes Phänomen, auch punkto Segregation. Die reden mit ihren kleinen Kindern, aber Russisch. Das möge verstehen, wer will. Ich sehe das, ich höre das ja jeden Tag. Mit den kleinen Kindern wird Russisch geredet. Und seitens der arabisch sprechenden Einwohner, die sprechen mit ihren kleinen Kindern Arabisch. Und jetzt kommt das große Problem. Die kommen in den Kindergarten. Was passiert? Sie müssen sich ja da entscheiden für eine Sprache. Und die Schwierigkeiten, die die kleinen Kinder, die Arabisch sprechen oder Russisch im Kindergarten haben, die rühren nicht von irgendeinem sozialen Phänomen her, was man uns immer glauben machen will, hier unterprivilegiert und benachteiligt und so weiter, sondern das kommt von den Eltern, die bewusst mit den Kindern eben nicht Deutsch sprechen, die hier aufwachsen, sondern sie erstmal in ihrer Muttersprache erziehen. Das bedeutet, ein großer Teil der Population, die hier lebt, deren Kinder sind gezwungen, bilingual aufzuwachsen. Und das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große intellektuelle Herausforderung. Man sagt zwar, es gibt Theorien dahingehend, dass es eine große Schulung für den Intellekt bedeutet, wenn man bilingual aufwächst. Mhm. Ja, man sagt zum Beispiel auch Leute, die also Dialekt sprechen, die wirklich Dialekt sprechen, wenn die Hochsprache gut lernen, können sie mehr als Leute, die in einer schlampigen Erlernung der Hochsprache aufwachsen. Das ist, wie gesagt, ein großes Problem. Also man tut wirklich viel, um zu fördern, aber man tut zu wenig, um zu fordern. Und man sollte wirklich auf die Eltern einwirken und sagen, also Leute, ihr lebt hier in Deutschland. wenn eure Kinder per se, per Geburt automatisch deutsche Staatsbürger sind, sind sie ja. Dann bitte sorgt doch dafür. Bitte sorgt dafür, dass sie eine gute sprachliche Erziehung bekommen. Mhm. Aber Richtsberg-Schule, Astrid-Lindgren-Schule haben wir und Richtsberg-Gesamtschule haben wir. Geht bis zur mittleren Reife. Ich möchte nicht hier Lehrer sein. Ich möchte auch nicht in Berlin-Kreuzberg Lehrer sein, wo sich Klassen haben, die zu über 90% aus Ausländern bestehen. Wie wollen sie in der Deutschunterricht machen, frage ich sie. Ich bedauere die armen Schweine von deutschen Schülern, die in so eine Klasse gehen. Die haben doch gar keine Chance, ihre Muttersprache richtig zu lernen. Wie sollen die denn? Und jetzt kann man durch sagen, okay, die haben keine Chance, die können, die haben große, große Schwierigkeiten, je Abitur zu machen oder gar an die Uni zu kommen. Woran liegt es? Nicht etwa daran, wie viel Geld jemand verdient, sondern es liegt an der bescheuerten Schulpolitik der Senatoren oder Minister, die dafür zuständig sind. Es dürfte einfach nicht sein, dass eine Schulklasse mit über 50% Ausländern besetzt ist. Es ist eine Fehldisposition. Die große, also im Grunde müssten die Leute sich schämen, was sie den Leuten antun. Mhm. Ne? Das ist hausgemachtes Elend, das hat nichts damit zu tun, wie viel Geld jemand im Monat verdient. Ob die nun die, was weiß ich, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist die fehlgeleitete Schulpolitik. Das ist eine ganz große, schlimme Sache.
Wenn Sie von Ihren Wahrnehmungen sprechen am Richtsberg, meinen Sie den Richtsberg immer insgesamt oder differenzieren Sie schon zwischen dem oberen und unteren Richtsberg?
Nein, oder man könnte Jein sagen, aber es ist so, der Richtsberg, wenn Sie die Berliner Straße hochfahren mit dem Bus, unten vom Christian-Wolf-Haus, dann geht es da links rein, dann werden Sie, müssen Sie sich mal gucken, wie die Häuser aussehen. Müssen Sie sich mal gucken, welche Leute da herumlaufen. Müssen Sie gucken, wie die Müllplätze aussehen. Also im Prinzip ist das dasselbe. Nur hat man hier auf dem oberen Richtsberg vielleicht ein bisschen mehr getan, um die Umwelt zu verschönern. Aber die soziale Schichtung oder sagen wir so, die Zusammensetzung der Population ist höchstwahrscheinlich dieselbe, also auf dem ganzen Richtsberg. Untere, obere, das spielt keine Rolle. Es sind nur halt andere Häuser. Aber ich habe nun genug auch gehört, ich komme mit vielen Leuten zusammen, auch Leute, die da unten gewohnt haben, was die mir erzählt haben, was da zum Teil in den Häusern los ist, ist also unbeschreiblich. Also Lärm, Unordnung, Rücksichtslosigkeit. Es ist ja so, wir müssen Folgendes bedenken, die Kultur sind ja doch sehr viele verschiedene Kulturen, die ansässig sind. Die gestalten, jede Kultur gestaltet ihr Leben mehr oder weniger auf eigene Weise. Die einen feiern gerne, sind sehr laut. Die anderen sind mehr in sich gekehrt. Also ich würde sagen, es gibt überhaupt keine Probleme mit Leuten, die aus Korea kommen oder Japan. Die werden überhaupt nicht auffällig werden. Die würden sie auch als Ausländer, bis auf das Aussehen, überhaupt nicht wahrnehmen. Die passen sich an, die sind höflich, benehmen sich anständig, sind nicht zu laut, feiern niemals laut. Die sind, oder Vietnamesen. Ich kenne eine vietnamesische Familie in Cuxhaven sehr gut. Sehr fleißig, die Kinder, also ein Ausbund an Ordnung und Fleiß, wird nie auffallen. Bis auf den sehr komisch klingenden Namen. Aber nun gibt es die Russlanddeutschen. Die Russlanddeutschen sind mir als erste dadurch aufgefallen, dass sie unheimlich laut waren. Dass sie sehr gerne feierten. Das hat sich jetzt gebessert. Es hat aber Zeiten gegeben, wo die also Geburtstag gefeiert haben, in voller Lautstärke bis morgens um 2. Wenn man dann morgens um 8 zur Arbeit muss, spätestens um 8:30, und steht mit einem dicken Kopf auf und ist weniger schön. Oder das laute Türen schlagen. Die haben also überhaupt nichts dagegen. Schade, sie müssten, wenn sie hier im Haus wohnen würden, sie es jeden Tag live erleben. Der Aufzug geht, Aufzugstür geht auf. Da können sie Countdown machen. 10 Sekunden, 10, 9, 8 und weiter. Rums! Die knallen die Türen. Man kann die Tür ja auch leise zumachen. Ne?
Ja, klar.
Aber waff! Selbst nach der Renovierung, wo wir diese wunderbaren Eingangstüren bekommen haben, früher hätten sie ja mit dem Fuß eintreten können, so schlecht waren die, heute würden sich im Fuß verstauen. Aber die werden zugeknallt. Früher gab es auch hier Leute, die haben also die Stereoanlage so laut aufgedreht, dass man die, wenn sie unten im Erdgeschoss, da hat man die Bässe bis hier oben hingehört. Hat sich gebessert. Kann natürlich auch sein, dass der Anteil, größere Anteil an Muslimen dafür gesorgt hat. Denn bei denen gibt es per se ja keinen Alkohol.
Ja.
Daher keine Alkoholexzesse. Es gibt kein lautes Feiern. Und das, muss man sagen, ist wiederum ein angenehmer Effekt. Der sozusagen der Islamisierung. Ne? Dass es eben nicht diese Exzesse gibt wie früher, als die Russlanddeutschen noch die Mehrheit hatten. Also das sind alles persönliche Erfahrungen, die nicht nur ich gemacht habe, sondern auch viele andere, die hier gewohnt haben. Diese Änderung an der Bevölkerungsstruktur hat sich insofern positiv ausgewirkt, dass man nicht diese Lautstärke mehr hat.
Gibt es denn Ihrer Meinung nach am Richtsberg auch ja, vielleicht Straßenzüge oder Häuserblöcke, die vielleicht auch den sozialen Status oder die ethnische Zugehörigkeit widerspiegeln, dass es vielleicht wirklich dann sich die Menschen der gleichen Kultur und Sprache ja nach außen wirkend, isolierend
ja,
wiederfinden?
Ich habe das ja in meinem Text beschrieben. Es faktisch gibt es ja in unserem Land Parallelgesellschaften. Und der Richtsberg ist sozusagen als, also erstmal, dies ist sozusagen der Mikrokosmos des Richtsbergs. Der Richtsberg ist wiederum ein Mikrokosmos zum Teil schon unseres Landes. Und man kann deutlich sehen, dass in diesen Parallelgesellschaften nach eigenem Gusto, nach eigener Kultur gelebt wird. Das heißt, die Muslime leben ihr eigenes Leben. Sie haben ihren eigenen Kulturverein. Kontakte zu Deutschen gibt es so gut wie nicht. Also es ist nicht so, dass wir meinetwegen jetzt eingeladen würden, von Muslimen mit denen mal Kaffee zu trinken. Wir laden da auch allerdings selber auch nicht ein. Früher gab es im Haus wirklich eine Art Gemeinschaft. Da wusste man ganz genau, wer wo wohnt, hat sich begrüßt. Und es war so ein gewisser Konsens des Benehmens. Hier ist es so, es gibt hier Leute im Haus, die kümmert es einen Dreck, ob sie Lärm machen, ob sie Krach machen. Sie sollten mal, wie gesagt, gehen wir gleich nochmal runter, bevor wir uns verabschieden, gucken mal im Keller, können Sie wirklich sehen, wie das da aussieht. Also es gibt hier eine Familie, wenn Sie runtergucken hier vom Balkon, sehen Sie, ist das ganze Grundstück teilweise zugemüllt. Das ist jetzt nicht die Leute im vierten Stock, das sind Muslime, die haben kleine Kinder und die lassen die Kinder machen, was sie wollen. Wir sind vielleicht, bei den Muslimen ist es so, wenn jemand männliche Nachkommen hat, die dürfen alles machen. Das sind die Paschas, die dürfen sich benehmen, wie sie wollen, die dürfen sogar ihre Mutter meinetwegen treten oder anspucken, das interessiert keinen Hutmacher. Frauen sind, also Mädchen sind benachteiligt in der muslimischen Gesellschaft. Die Kinder, deswegen ist eine Mutter, wenn eine muslimische Mutter nur Mädchen kriegt, ist sie unten durch. Es muss mindestens ein Junge dabei sein. Dann hat sie gewonnen. Und die Jungen, wie gesagt, das haben wir x-mal, hunderte von Malen beobachtet. Die Jungen dürfen sich benehmen, wie sie wollen, sagt kein Mensch was. Keine muslimische Mutter, sehen Sie, die ihren Sohn mal ermahnen würde. Hier, das darfst du nicht machen oder so. Ne? Nix. Die dürfen alles machen.
Aber sehen Sie vielleicht in dem Zusammenhang auch, dass die Menschen mit Migrationshintergrund sich vielleicht auch mit dem Stadtteil, mit dem Quartier Richtsberg nicht identifizieren wollen, können und vielleicht
doch,
denen das dann
machen
auch
Sie.
Mist?
Im Gegenteil. Gucken Sie mal, wir haben hier einen großen islamischen Kulturverein, Hadara. Wir haben hier einen Kindergarten, soweit ich weiß, in dem die Muslime schon die Kinder mit dem Koran unterm Arm quasi hingehen. Sie nehmen, ich möchte es mal vorsichtig sagen, wie ich nicht als rechtsradikal gelte, sie nehmen schleichend ihr Biotop in Besitz. Mhm. Ganz deutlich. Und sie wissen auch, dass auf lange Sicht die Zeit für sie arbeitet. Das können Sie ganz einfach sehen. Wie viele Kinder kriegt die durchschnittlich deutsche Familie? Ich glaube 1,3 irgendwas, so 1,4. Wie viele Kinder kriegt eine muslimische Familie durchschnittlich, kann man sagen, 2 oder 3? Jetzt rechnen Sie mal weiter in die Zukunft, 10 Jahre Zukunft, 20 Jahre. Wie dann die deutsche Bevölkerungsstruktur aussehen wird. Hochinteressant. Da werden mindestens die Hälfte werden Muslime sein. Mhm. Wenn das so weitergeht mit der Kinderarmut in deutschen Familien, obwohl viele deutsche Familien sich ein Kind durchaus leisten können, aber bei vielen ist ja die Devise, erstmal muss ich ein Auto haben, guten Auto, guten Kühlschrank, guten Flachbildfernseher, das und das Reisen unternehmen und irgendwann, ach ja, da könnten wir können eigentlich auch ein Kind haben, warum nicht? Ne?
Ja, aber das hat sicherlich auch mit dem demografischen Wandel zu tun und auch mit der Änderung der Lebensstile.
Aber da sagen Sie es, man hat ja jahrzehntelang, ich habe das ja alles verfolgt, ich musste es verfolgen, weil ich ja auch wissenschaftlich, ich habe das ja vertreten und musste Lehre machen dazu. Jahrzehntelang hat man propagiert, Single-Dasein ist das, wonach man streben sollte. Da kann man alles machen, Reiseunternehmen, super, prima, kann Partys feiern. Ja, und das hat sich bitter ausgezahlt. Jetzt kriegen wir nämlich die Rechnung. Bei uns wird mindestens jede dritte Ehe geschieden, wenn nicht bald jede zweite Ehe. Und das Ergebnis sind Alleinerziehende, die im Grunde gar nicht allein ihre Kinder erziehen. Das ist ein Ausdruck, der völlig euphemistisch ist. Die geben ja ihre Kinder morgens die Postpakete ab, holen sie abends nach der Arbeit wieder. Also die Haupterziehungsarbeit ist ja vor fremder Hand getan. Ehrlicherweise hatte man früher gesagt, ledige Mütter, ledige Väter. Das ist im Grunde der richtige Ausdruck. Nur hat man dann gesagt, ach, das dürfen wir nicht mehr sagen, das beleidigt und so. Also müssen wir alleinerziehend sagen. Naja, okay. Aber ich wollte nur sagen, das Ergebnis sind viele Alleinerziehende, die mehr schlecht als recht zurechtkommen mit der Erziehung. Die müssen ja irgendwann mal Geld verdienen. Die Kinder sind sich selbst überlassen, hocken im Fernseher, gucken sich die Horrorspiele an oder hocken am PC und machen da sonst was. Ne? Das ist alles sehr, sehr schlimme Entwicklung, während die Muslime peinlich genau auf ihr Familienleben achten. Da läuft alles richtig, läuft alles rund. Sie haben ja, bei den Muslimen kann man wirklich sagen, our family is our castle. Das heißt, die Familie gilt bei ihnen über alles. Und die Familie wird verteidigt. Das ist eine, früher hatte man gesagt, die Keimzelle, Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Später gab es Leute, die waren versucht zu sagen, Familie ist die Gummizelle der Gesellschaft. Eine andere Sache. Aber bei den Muslimen gilt dieser alte Grundsatz noch, die Familie ist heilig. Und alles, was gegen die Familie ist, das muss abgewendet werden. Die Familie muss zur Not mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Und die Kinder, die ich habe, sind schützenswert. Das ist das Wichtigste, was ich überhaupt habe. Und deswegen halten die auch alle zusammen. Und das führt zu einer Segregation, die dahin führt, dass die muslimische Familie, egal was um sie herum passiert, immer wie eine, sozusagen wie so eine Art kugelsichere Weste, immer eine Schutzwand um sich herum hat, dass nichts passieren kann. Da unterscheiden die sich von vielen deutschen Familien. Und die Alters, der demografische Wandel, der kommt daher, dass eben immer weniger Deutsche, obwohl sie es könnten, Kinder bekommen, während die Muslime jedes Jahr zunehmen, progressiv zunehmen. Und so wird es bald sein. Noch haben wir von einer solchen Alterspyramide, hatten wir sie so, viele alte Menschen, aber dank dem Zuzug von immer mehr muslimischen Familien wird sich die Demografie, die Alterspyramide dann ändern, von so auf ungefähr so und vielleicht wieder so. Also das ist aber eine Sache, die man kann sagen, vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren beobachten kann, jetzt noch nicht, aber der Trend ist klar ersichtlich. Okay. Ja, das ist, und wie gesagt, der Richtsberg selber ist, den kann man gewissermaßen als Mikrokosmos der Gesamtgesellschaft betrachten. Wenn Sie mal sehen, wie die statistischen Verhältnisse sind in Deutschland, werden Sie diesen Trend, der möchte nicht sagen Islamisierung, aber den Trend, dass eben viel mehr muslimische Familien hier hinziehen, den Trend finden sie überall. Früher war es so, dass man sagte, oh, es sind so viele Russlanddeutsche, die kaufen ganze Straßenzüge auf. Ist ja passiert. Weil sie viel Geld hatten durch eigene Arbeit. Und sie wurden ja auch sehr gefördert. Die Russlanddeutschen, die bekamen ihr Bares gleich auf die Hand, als sie hierhin kamen. Und dann hat sich aber das durch die Muslime geändert, durch den Zuzug. Also rede ich da um das Unreine.
Ja. Ja, wie ich jetzt auch schon rausgehört habe, ist es ja so, dass der Segregationsbegriff Ihnen nicht fremd ist und auch Ihrer Meinung vorkommt.
Aber sicher. Ganz klar.
Einfach nochmal die ganz einfache Frage, um das Ganze nochmal von vorne anzufangen. Gibt es Ihrer Meinung nach Segregation in Marburg und wie äußert sich die Segregation?
In Marburg natürlich auf dem Richtsberg. Weil der ist so, die Neuankömmlinge, wenn Ausländer hier hinziehen und unter Ausländern, ich meine, Ausländer sind ja nicht gleich Ausländer, also das wollte ich sagen, weil es gab mal so eine Kampagne, mein Freund ist Ausländer, er kommt aus, Freund ist Ausländer, er kommt aus der Schweiz, wenn die Leute sich im Bauch halten verladen. Aber sagen wir mal so, wenn heute Ausländer, sagen wir mal, aus dem Nahen und Fernen Osten hier ankommen, in Marburg, wo kommen sie hin? Auf den Richtsberg. Der Richtsberg ist zu einem Ghetto geworden. Kann man sagen. Und in einem Ghetto findet man natürlich Segregation, das ist ganz klar. Und Segregation bedeutet, dass verschiedene Kulturkreise sich gegeneinander abgrenzen. Bewusst. Weil sie ja ihre Kultur weiter pflegen wollen. Und es kommt darauf an, um welche Kultur es sich handelt. Der Segregationsfaktor ist nicht leicht zu setzen. Also zum Beispiel, wenn Sie Leute aus Südostasien haben, also meinetwegen Japan, Korea, Philippinen und so weiter, da werden Sie feststellen, dass die sich besser anpassen. Die würden niemals nach außen aggressiv ihre Kultur vertreten und verteidigen, sondern die, wie eine Gerte sich biegt und zurückgeht, passen sie sich geschmeidig an. Während Leute, die aus der Türkei sind, wo die jungen Menschen hier geboren sind, die wollen ihr Türkentum hochhalten, ich glaube, ich spinne, Türkentum, die sind hier, hier aufgewachsen, jetzt 20 Jahre alt sind geboren, wollen ihr Türkentum, wollen ihre Ehre, Ehrbegriffe, ne? Ehrenmorde und so, Thema Ehrenmord. Die grenzen sich bewusst ab vom Rest der Gesellschaft. Und Leute wie hier im Haus, die aus Palästina kommen oder aus Afghanistan, wie ihr zum Beispiel, die segregieren sich auch. Die leben ihre Kultur für sich, wollen mit den anderen mehr oder weniger nichts zu tun haben. Nach außen, das ist das Interessante, nach außen geben sie sich aber zum Teil anders. Wenn also hier Richtsbergfest zum Beispiel, da macht Hadara einen Stand, lädt alle Leute ein, verteilt Kugelschreiber, sie machen einen Lauf. Nur hat das meines Erachtens eine Art missionierenden Charakter. Das heißt, sie machen Reklame. Und sie würden sich natürlich freuen, wenn ich jetzt sagen würde, auf meine alten Tage, bei so einem Fest, ach, hier Hadara, super, ihr habt ja eine tolle Sache. Wisst ihr was, ich möchte gern Muslim werden. Das wäre für die wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten auf einen Tag. Mhm. Da hätten sie nämlich einen unheimlichen Erfolg verbucht. Das ist ganz klar, die machen Reklame, um zu werben, um zu missionieren. Also, ich meine, Segregation gibt es. Sie brauchen hier nur ein paar Monate zu wohnen, dann sehen Sie sie jeden Tag. Dass die Parallelgesellschaften parallel nebeneinander her leben, aber jeder auf ihre Art und sie jeder auf ihre abgegrenzte Art. Und zum Beispiel, man sieht das an den alten Kultur, ich will jetzt nicht von Leitkultur reden. Früher hat man auch oft Spaß gesagt, Leitkultur mit D. Ne? Aber was hatten wir denn früher in den deutschen Schulen? Da hat man Literatur gelernt, hat man Eichendorff, Mörike, Goethe, Schiller und so weiter. Gedichte gelernt, da hat man Musik, wenn es ein anständiger Musiklehrer war, hat nicht nur Volkslieder gesungen, Volkslieder kennt kein Mensch mehr heute, kein schöner Land in dieser Zeit oder... Ne? Da hat man Komponisten wie Mozart, Beethoven, Haydn und so weiter, Händel, wenigstens den Leuten nahegebracht. Man hatte einen gewissen Kulturkanon, der abzuarbeiten war. Ja, reden Sie mal heute einer muslimischen Familie was von Freier von Eichendorff oder Mürike, oder sagen wir mal, fragen Sie die mal, wie ein Concerto Grosso aufgebaut ist, wie viele Sätze das hat und warum es Concerto Grosso heißt. Oder zum Beispiel, was man unter einem Präludium und Fuge versteht. Warum, was Fuge, wir werden höchstens sagen, ach Fuge, bei uns war Handwerker, der hat da die Sachen, die Fugen gemacht. Ne? Aber das wollte ich damit nur sagen. Kulturelle Grundwerte und Bildungsinhalte sind eben entsprechend verschieden. Entsprechende Segregation hat jede Kulturgemeinschaft ihre eigenen Werte, die gepflegt werden, die weiter tradiert werden. Mhm. Das sieht man hier ganz, ganz deutlich.
Ja, das ist ja jetzt die ethnisch-kulturelle Dimension. Ja. Gibt es denn auch vielleicht außer beim Richtsberg noch andere Stadtteile, wo man auch anhand von Arbeitslosenzahlen oder auch anhand von der Konzentration von Transferleistungen etc. sowas auch noch beobachten kann?
Ja, kulturell natürlich, aber das war vorher in Deutschland ja auch der Fall, als wir fast nur Deutsche waren, in Anführungszeichen. Ist natürlich klar, dass jede Gesellschaft Schicht ihre eigenen Umgangsparameter hat, ihre eigenen Kulturwerte auch. Es ist ganz, das finden Sie in allen Ländern. Ich meine, es gibt eben als Schichten, da trifft man sich in der Kneipe, am Biertisch und an der Kneipe und hat man entsprechende Redewendungen auch und hat man, das sind sozusagen die bildungsfernen Schichten, das ist neuerdings ein wunderschöner euphemisierender Terminus. Diese Segregation gibt es in derselben, im selben Volksgemeinschaft, oder Volksgemeinschaft ist viel zu rechts, aber ich sage trotzdem mal das Wort, gibt es natürlich je nach Bildungsgrad. Es gibt bildungsferne Unterschichten, obwohl man das auch nicht ganz verallgemeinern kann. Denken Sie an Schliemann zum Beispiel, der in der Straßenbahn immer seine Bücher hat und gelernt hat. Das gibt es sowieso immer. Die Unterschicht hat andere gesellschaftliche Vorstellungen, hat andere Lebensparameter, hat andere Bildungsvorstellungen überhaupt als die Mittel- und die Oberschicht. Das hat jetzt mit ethnischen Dingen nichts zu tun, aber diese Segregation gibt es trotzdem. Sie äußert sich halt nur in anderer Weise. Das meinetwegen, dass die Oberschicht sich zu Tanzveranstaltungen trifft, in die Oper geht, in die Konzerte, in Vorträge, dass man entsprechend einem entsprechenden Duktus miteinander spricht, ein bestimmtes Vokabular anwendet. Die Mittelschicht, da gibt es Parvenus, da gibt es andere. Es gibt Leute, die wollen gerne zur Oberschicht gehören, die bilden sich weiter, gehen auf die VHS und besuchen Kurse und sehen zu, dass sie nicht ganz verblöden, nicht ganz vom Fernseher hängen bleiben. Und bei der Unterschicht gibt es halt, die hocken halt mit dem Latschen und mit der Kasten Bier und lassen sich von der Frau noch was weiß ich was bringen und gucken dann den Fußball. Okay, also das ist auch eine Art von, verstehe ich als Segregation. Das findet man überall. Das finden Sie in Marburg, das finden Sie überall. Nur das Interessante ist, wir haben ja eine dezentrale Kultur. Darauf habe ich in meiner Landeskunde immer aufmerksam gemacht. Unser Land unterscheidet sich von vielen anderen Ländern dadurch, dass wir eine dezentrale Kultur haben. Das heißt, Sie finden in jedem kleinen Dorf mindestens ein Museum, Sie finden Schützenvereine, andere Vereine, Sie finden einen gemischten Chor, Sie finden einen großen Zusammenhalt, dass die Leute zusammen was unternehmen. Es wird also nicht von oben angeordnet, sondern sie machen es. Dagegen, in den Mittel- und Großstädten hat man statt der Gemeinschaft mehr die Anonymität. Das ist ein altbekanntes Phänomen. Dass man in einem Wohnblock lebt mit hunderten Familien, keiner kennt den anderen, da liegen Leute dann wochenlang herum als Leichen, bis man plötzlich, ach, da riecht so komisch und da ist ja jemand gestorben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das finden wir. Also man kann sagen, das ist wieder der Unterschied zwischen urbanem und ländlichem Leben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. In Marburg ist ein Sonderfall eingetreten, dadurch, dass also ein Drittel der Bevölkerung praktisch Studierende sind. Insofern ist Marburg kein Modellfall oder ja, exemplarischer Fall für andere Mittelstädte. Das ist was Besonderes. Marburg hat ein besonders sehr intensives, vielfältiges Kulturleben, was man von anderen Städten, zum Beispiel Cuxhaven, wo ich also 40 oder 50 Mal schon gewesen bin, sagen kann. Cuxhaven hat etwa 50.000 Einwohner. Wenn Sie Marburg die Studierenden abziehen würden, wäre es ungefähr genau dasselbe. Und wenn man die Studierenden abziehen würde aus Marburg, wäre Marburg tiefste Provinz. Also das macht hier unheimlich viel aus. Ne? Ja. Also, und dann kommt der Richtsberg, wie gesagt, ne, mit seiner besonderen Struktur, mit seiner Multiethnizität. Ja, aber was, fragen Sie mich doch irgendwas, sonst wiederhole ich mich ständig. Sind Sie nicht.
Ja, worin, Sie sind ja eigentlich quasi der Experte für den Richtsberg, worin sehen Sie denn die Ursachen, dass das alles sich so entwickelt hat hier am Richtsberg? Sei es, sind es stadtplanerische Ursachen oder auch politische Entscheidungen?
Beides. Es ist eine bewusste Hinleitung zu einem Ghetto. Man hat hier bewusst ein Ghetto erzeugt. Ich habe das ja schon gesagt. Man hat die Leute hierhin abgeschoben. Also alle, zum Beispiel als der Richtsberg vor ungefähr 25, 30 Jahren war es so, als erstes wurden Leute aus dem Walltal hierhin umgesiedelt. Und das Walltal ist ja ein problematischer Stadtteil. Da hat man gesagt, wir tun den Leuten was Gutes, wir integrieren sich in die Umgebung, wir machen eine soziale Durchmischung. Die Leute werden, wenn sie vom Walltag hier hinkommen, kommen sie in eine ganz andere Gesellschaft, werden sie sich bessern, sozusagen. Hustekuchen. Genau der entgegengesetzte Effekt ist eingetreten. Und dann hat man gesagt, jeder der Asylbewerber zum Beispiel, Richtsberg. Sozialempfänger, Richtsberg. Ausländer, Richtsberg. Alle hierhin. Kein anderer wollte sie haben, hat sie bewusst hierhin umgesiedelt. Und so entstand der soziale Wandel am Richtsberg. Es war einmal ein stadtplanerischer Effekt und zweitens ein politischer Effekt, dass man gesagt hat, ja, wir müssen was für die Leute tun, wir müssen denen einen schönen... Erstmal müssen wir sie alimentieren, ist klar, wir können sie ja nicht im Regen stehen lassen, also sie kriegen Sozialhilfe. Und dann hat man gesagt, gut, wir müssen sie gut unterbringen und Richtsberg, da können wir sie lassen. Was die anderen interessiert das gar nicht, dass sie hier wohnen. Sie wohnen hier und die anderen machen ihr Leben weiter und der Richtsberg ist was anderes, interessiert die Leute gar nicht. Hauptsache Geld wird reingepumpt, fertig, aus. Fertig, der Lack. So kann man sagen, diese beiden Ursachen, stadtplanerisch und politisch. Und heute ist es so, ist der Richtsberg ein Aushängeschild geworden. Heute will man beweisen, und kann es ja auch zum Teil beweisen, dass man multiethnisch durchaus zusammenleben kann. Und insofern ist der Richtsberg etwas ganz Besonderes. Während in vielen anderen sogenannten Problemvierteln es sehr starke Probleme wirklich gegeben hat, Kriminalität und Drogenhandel, und weiß der Geier alles, ja, Verwahrlosung bis zum GZ, kann man sagen, hier ist es gut gegangen. Das finde ich toll. Deswegen sind wir ja auch noch hier seit 38 Jahren. Wir sagen, der Wald ist schön, die Umgebung ist toll. Wenn wir unser Herz öffnen, wir gehen den Leuten freundlich entgegen, wir sagen guten Tag, wie es in den Wald hinein ruft, schallt es heraus. Mhm. Dann hat man auch ein gutes Zusammenleben. Ja? Es liegt an jedem selber, wie er sich verhält. Und da es ja viele gutwillige Leute gibt hier auf dem Richtsberg, gibt es eigentlich keine größeren Probleme. Und so ein Brand wie im 88 kann überall passieren. Ja, das ist keine richtsberg-spezifische Sache.
Moment, jetzt habe ich es gerade.
Also es kommt immer darauf an, wie man auf die Leute zugeht. Es gab ja mal von Bush so ein Buch, also ein anderer Bush da. Pairing ist das, habe ich mal ein bisschen angelesen. Sehr interessant. Da wurde also gesagt, wenn ich meinen Mitmenschen offen entgegengehe, ja, erreiche ich einen unheimlich positiven Effekt. Wenn ich sie anschaue, wenn ich ihnen in die Augen schaue, ihnen freundlich entgegengehe, sind sie auch freundlicher. Wenn ich natürlich mickerig und muckerig da im Gesicht, wo das Kinn auf dem Boden schleift, hergehe und gucken Sie mal, studieren Sie mal die Marburger Bevölkerung, hochinteressant. Vom Kaufhaus Ahrens, wenn Sie auf den Bus warten, wenn Sie eine sehr interessante Entdeckung machen. Den Leuten geht es im Grunde, hier in diesem Land geht es den Leuten im Grunde sehr, sehr gut. Ja? Aber gucken Sie mal, wie miesepetrig manche Leute aussehen. Ne? ist doch entsetzlich erschreckend geworden. Ne?
Situationsabhängig.
Und gucken Sie mal, wenn dann aus Afrika gezeigt wird, die Kinder, denen wirklich es wirklich saudreckig geht, die kein Zuhause haben, die alles, was sie besitzen, in der Hand haben oder so. Und wie sie dann dieses Lachen der Kinder, die unheimlich in Not sind, sollte uns eigentlich beschämen. Dieses offene, herzliche Lachen. Und wir dagegen, gucken wie die Katze, wenn es donnerte, also fürchterlich.
Ne? Sie sprachen eben ja auch von der stadtplanerischen Ebene und der politischen Ebene.
Ja.
Welchen, oder wie will ich es formulieren, wie nehmen Sie denn den sozialen Wohnungsbau wahr? Vielleicht in der gesamten Stadt, aber auch hier am Richtsberg, weil das kann ja auch mit ein Grund sein, warum man dann gezielt solche Menschen auch hier angesiedelt hat.
Man hat sie angesiedelt, weil vielleicht auch, weil die Wohnungen im Innenstadtbereich zu teuer waren. Da gibt es ja die sogenannte Gentrifizierung, das ist wieder eine andere Geschichte. Ne? Mhm. Man will bestimmte Stadtviertel, also man will Leute aus bestimmten Stadtvierteln raushalten. Und das erreicht man dadurch, dass die Wohnungen immer teurer werden. Dadurch ist für viele Leute überhaupt gar keine Chance gegeben, dahin zu ziehen. Da hat man sich gedacht, okay, wir müssen jetzt die Leute irgendwo unterbringen, Richtsberg. Ach, das ist übrigens hochinteressant. Als wir hier einzogen, stand im Mietvertrag, dass diese Wohnung nicht dem hessischen Wohnungsbaugesetz unterliegt. Das heißt, es war keine Sozialwohnung, es ist eine Landesbedienstetenwohnung. Als aber dann die Fehlbelegungsabgabe eingeführt wurde, war kurz vorher gegen den Willen der Bevölkerung im Hessischen Landtag ein Gesetz durchgeboxt worden, nachdem diese Wohnung alle ohne Ausnahme zur Sozialwohnung erklärt wurden. Und dann hatte man nämlich die Handhabe, zu sagen, so, das sind Sozialwohnungen, jetzt können alle rein. Egal, wo wer geritten und gefahren kommt, aus welcher Richtung, alle hier auf dem Richtsberg. Das war ein ganz geschickter Schachzug. Und da hat man die sehr viele Asylbewerber, sehr viele Ausländer bewusst auf dem Richtsberg geholt, weil das ja Sozialwohnungen waren. Und dann hat man gesagt, so, Dr. Neser lebt in einer Sozialwohnung mit seiner Frau und seinem Kind, darf eigentlich gar nicht da leben. Also, Fehlbelegungsabgabe. Oder der Handwerker, Meister oder Geselle, Möller, Meier, sonst wie, kleiner Handwerker oder Mittelstandsmensch oder so, lebt da, darf gar nicht leben, also Fehlbildungsabgabe. Mhm. Und das hat dann viele Leute dazu gebracht, dass sie sagen, nee, ich lasse mich nicht verarschen. Ich wohne hier schon so lange, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Im Gegensatz zu meinem Umfeld mache ich keinen Dreck, keinen Müll. Und dafür muss ich zur Strafe noch 400 Mark im Monat zahlen. Ich bin doch nicht bescheuert. Und da sind die Leute weggezogen. Das hat alles zur Ghettobildung mit beigetragen.
War das denn dann auch wirklich so, ich weiß ja nicht, wie das gehandhabt wurde, wenn dann Leute neu zugezogen sind, ob das dann auch als Sozialwohnung dann gewertet wurde? War das denn dann auch so, dass dann, man spricht ja ganz gerne von der selektiven Migration, also Bessergestellte ziehen aus und
ja.
Schlechter dastehende Menschen ziehen nach. Also
ja,
hat man
eben
denn das dann auch hier gemerkt?
Ja, vor allen Dingen ist es so gewesen, man hat die Leute hier rausgejagt. Man hat die, es wurden ja nicht nur Akademiker hier. Und außerdem so viel, ich meine, gut, ich verdiene besser als manche andere, aber ich bin ja kein Arzt. So. Ich bin zwar Doktor, aber nicht Dr. Med, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Forscher unten stehen oder so. Aber ich meine, man hat viele Leute durch die Fehlbelegungsabgabe rausgejagt hier. Und kein vernünftig denkender Mensch sagt sich, wozu soll ich denn bis zu 400 Mark im Monat oder Euro oder 200 Euro zahlen, wenn ich in einem verwahrlosenden Umfeld leben muss? Und das war vor 20 Jahren so. Da war das hier, hätten Sie mal sehen sollen. Wir hatten, vor jedem Haus hatten wir einen schönen Sandkasten. Da saßen die jungen Mütter mit ihren Kindern und haben gespielt. Heute kriegen die Mütter zwar Erziehungsgeld, sie erziehen aber oft ihre Kinder nicht mehr. Und dann kamen Jugendliche, es war keine muslimischen oder so, deutsche Jugendliche, sind marodierend um Mitternacht durch die Gemeinde gezogen haben, oder haben am helllichten Tage, habe ich selbst erlebt, alles kurz und klein geschlagen. die Bänke, die auf dem Grundstück waren. Alles wurde zerstört. Und dann verwahrloste der Richtsberg. Ja, und dann hat man, da waren die Wohnungen schon alles Sozialwohnungen. Ne? Deswegen sind viele Leute, die haben sich gedacht, nee, in so einem Umfeld lebe ich nicht mehr länger, wenn ich dann Strafe zahlen muss dafür, raus. Und dann hat man gesagt, okay, sind sowieso alles Sozialwohnungen, dann holen wir die Leute rein, die woanders die hohen Ausgaben nicht bezahlen können.
Also man hat schon, in der Literatur spricht man schon davon, dass dann auch Quartiere eine Abwertung erfahren und dementsprechend dann daraus folgt, dass ja, wie Sie auch schon erwähnten, die Leute wegziehen möchten, wenn sie
Richtig.
Die Möglichkeit dazu haben.
Richtig, genau, das ist passiert. Die Literatur hat ihren wunderbar schlagenden Beweis hier gefunden. Dadurch, dass nämlich dann das Wohnumfeld zum Teil verwahrloste und auch da von der Bevölkerungsstruktur her eine gewisse Abwertung stattfand, hat man gesagt, gut, die Wohnung ist eben nicht mehr, das ganze Umfeld ist nicht mehr so viel wert, also, ergo, will ich nicht mehr auf den Richtsberg. Siehe da, Personalratszeit, habe ich deutlich gespürt, dass eben die Leute eine Abneigung hatten, auf den Richtsberg zu ziehen, weil sie dachten, in so eine asoziale Umgebung ziehe ich nicht, um es mal brutal zu sagen.
Ja, wir kommen ja eigentlich gerade auch schon auf das Image zu sprechen und das war ja nicht nur jetzt, wie Sie erklärten, vor 20 Jahren oder wann das war so, sondern ist ja auch heute noch so. Wie ist denn...
Hat sich aber gebessert. Durch das Programm Die soziale Stadt, da muss ich wirklich sagen, hat man wirklich einen totalen Hit gelandet. Denn der Wert des Richtsberg ist dadurch doch wieder gestiegen. Mhm. Also doch. Und das hat man so langsam, hat man also den Eindruck, dass sich da was verändert. Zum Beispiel jetzt sind ja hier im Haus mehrere russlanddeutsche Familien nachgezogen. Und das sind doch Leute, ich sage, mit denen man sehr gut auskommen kann, die ein gewisses Niveau haben und fleißig sind. Und man kann mit nur sagen, prima, super, hervorragend. Sie hätten ja auch woanders hinziehen können, wenn sie gewollt hätten. Vielleicht, nehme ich doch an. Aber da wird sich vielleicht wieder einiges ändern. Also schlimm war es, wirklich schlimm war es vor 20 oder 18 Jahren oder was. Also da ging es runter. Da hat man versucht, die Notbremse zu ziehen. Und das war eben halt das Programm Liebenswerter Stadtrichtberg. Und das war gut so. Sonst wäre nämlich hier totales Chaos gewesen. Dann wäre der ganze Richtsberg den Bach runtergegangen. Das kann man wirklich sagen. Und das Interessante ist aber wiederum, als wir hier einzogen, gab es nicht die schönen Bürgersteige, gab es nicht die schönen Vorgärten. Da war alles braun, also die ganzen Wiesen, da gab es kaum Gras, alles braun. Und da gab es kein Einkaufszentrum, gab es so weite Flächen. Aber das Interessante war, es gab keinen Dreck, die Kinder waren relativ gut erzogen. Es gab überhaupt keine Probleme. Die Leute haben dieses Leben gut in den Griff bekommen. Es gab sehr viele Akademiker hier, sehr viele Bedienstete. Und die haben prima sind miteinander ausgekommen. Es gab keinen Dreck und so weiter, keine Türenschlagerei. Es gab keine nächtlichen Brüllorgien. Hier haben manchmal nachts um vier ziehen die da durch die Gegend und brüllen und schreien darum. Es gab auf dem Flur keine lauten Kinder. Müsst man mal hören, wie sich da auf unserem Flur das anhört. Da denken sie also, wir sind in der Irrenanstalt hier.
Wie war das denn, war denn der gesamte Richtsberg zu Beginn wirklich für die Landesbediensteten?
Ja, kann man sagen. Der Richtsberg war also eine Art Schlafstadt, kann man sagen. Also früher hat man das Wort ja gebraucht, dass man wegen nach der Arbeit kamen die hin und haben hier gewohnt. Doch mal überwiegend schon, also es gab wahrscheinlich auch schon das weiß ich nicht, wie viele Sozialwohnungen es damals schon gab, aber der überwiegende Teil des Richtsbergs war wirklich eine Wohn- oder Schlafstadt für Landesbedienstete, also für Bedienstete der Landesverwaltungen, also Finanzamt und so weiter, und aber auch der Universität.
Was waren denn die Zugangsvoraussetzungen, dass man eine Wohnung bekommen hat?
Zugangsvoraussetzungen waren, dass man eine Familie gründen wollte. Hauptzugangsvoraussetzung. Also wenn so eine Wohnung wie hier 90 Quadratmeter, da musste man schon doch eine Familie gründen wollen. Das hätte man die Wohnung nie gekriegt. Damals gab es an der Uni eine Dame, die ist Frau Meurer. Zu der sind wir gegangen und habe gesagt, wir möchten eine Familie gründen, wir hätten gerne Wohnung in Richtsberg, und man hat uns dann die Wohnung zugewiesen. Das, aber wenn ich als alleiniger als Solist hätte ich die Wohnung nie gekriegt.
Okay. Ja. Also Grundvoraussetzung war, dass man angestellt ist und dann.
Genau. Und eine Familie gründen wollte, sonst hätte man keine 90 Quadratmeter bekommen. Ausgeschlossen. Regelmäßiges Einkommen, solide, also meinetwegen solider persönlicher Status, dass man irgendwo beschäftigt war, auf Dauer möglichst. Und das war schon, es gab gewisse Voraussetzungen, sonst hätte man die Wohnung nie bekommen.
Daran sieht man ja eigentlich auch, dass damals schon, man unterscheidet ja auf dem Wohnungsmarkt die Angebots- und Nachfrageseite, und die Angebotsseite kann ja den Haushalten, die Wohnraum suchen, den Zugang gewähren oder eben nicht. Und eigentlich, das lief ja über das Land Hessen.
Das lief über den Regierungspräsidenten.
Regierungspräsidenten. Ja. Genau. Haben die damit ja schon den Zugang eingeschränkt. Also
es, ja.
Gab es denn auch andere, die Interesse gehabt hätten, hier hinzuziehen, die nicht angestellt waren?
Das weiß ich nicht. Das, Gott, das war schon so lange her. Ich weiß nur, seit meiner, in den 8 Jahren, als ich im Personalrat war, also hauptamtliches Mitglied, da weiß ich nur, dass eben der bei den vom Regierungspräsidium zuzuteilenden Wohnungen, dass niemand auf den Richtsberg wollte. Das weiß ich. Da wollten sie. Es wurde angeboten, haben die Leute haben es abgelehnt. Möglichst nicht auf den Richtsberg. Das weiß ich. Definitiv. Es gab also in Marburg viele Wohnungen, zwar an der Kappeler Straße, in der Beintrautstraße wurden ja auch neue Häuser gebaut, da war was frei. Da wollten Leute gerne hin, oder Südbahnhof und so. Was frei war, da wollten sie gerne, aber nicht auf den Richtsberg. Das ist eindeutig. Selbst nach dem Programm Soziale Stadt, das ja so lange, ja, das läuft in die Zeit, also die läuft schon hinein, also als sie noch. Selbst da war kein Bock auf den Richtsberg.
Da. Um nochmal kurz auf den sozialen Wohnungsmarkt zurückzukommen. Das war ja dann so, dass die Wohnungen alle darin übertragen wurden. Und
alle. Ja.
In der Literatur sagt man ja auch, dass wirklich vielerorts wirklich die ganz oder groß oder teilweise ganze Siedlungen vorgesehen waren, die für den sozialen Wohnungsbau bestimmt waren. Dann hat man ja auch noch gesagt, eine monotone Bauweise war dann meistens vorhanden. Dann
Plattenbau.
Sieht man noch kaum Durchmischung in den Wohnformen.
Sieht man den Plattenbau, sieht man auch gegenüber. Das sind noch so alte Plattenbaugeschichten.
Also das ist.
Ja, sicher. Es waren die Plattenbausiedlungen, die also relativ uniform waren, die eben, aber der Richtsberg war ja nicht vorgesehen für als Sozialwohnungsgebiet. Per se nicht vorgesehen. Er ist ja erst später dazu gemacht worden, durch die Zwangsumwandlungen der Landesbedienstetenwohnungen in Sozialwohnungen. Das ist also Zwangsmaßnahme gewesen, und nur um eine Handhabe zu haben, diese Fehlbedingungsabgabe zu erzielen, zu fordern. Ja. Okay. Das ist ja eine ganz interessante Sache. Und wir hielten das sowieso erst für einen Witz. Es kamen überall in die Briefkästen, kamen diese computergefertigten Schreiben, noch nicht mal unterschrieben, sodass wir erst dachten, man würde uns veräppeln wollen. Aber dann war es Tatsache so, da musste dann jeder, musste genau angeben, wie wurde der gläserne Mensch quasi Realität. Wie viel verdienen Sie? Wie viele Leute leben in der Wohnung? Haben Sie Kinder? Und so weiter und so weiter. Und alle Daten offengelegt werden. Und dann wurden, aufgrund dieser Verdienstausbescheinigung musste man geben, musste genau sagen, wer was verdient im Monat und so. Und danach wurde dann der soziale Betrag ermittelt. Und ich war nicht der Einzige gewesen, der. Selbst Handwerker mussten zahlen. Jeder, der über ein gewisses Maß an Verdienst rauskam, das war eine sehr niedrige Grenze, die gesetzt wurde, der musste automatisch Fehlbelegungsabgabe zahlen.
Würden Sie, auch wenn es jetzt heikel ist, aber vielleicht unterstellen, dass diese Grenze wirklich bewusst so niedrig gesetzt wurde?
Wurde bewusst niedrig gesetzt, ja. Also man hat fast alle Leute dran gekriegt. Ja. Wir haben ja, wie gesagt, die Familie Klein, die unten noch, Frau Klein, ihr Mann ist schon lange tot, der war Malermeister. Ne? Er hat bestimmt nicht viel verdient, er hatte kein eigenes Geschäft, er hat nur irgendwo gearbeitet als Malermeister. Ne? auch der wurde dran gekriegt. Fast alle mussten, also auch die Frau Blass oben, die noch wohnt, der Mann war beim Finanzamt, also bestimmt kein Regierungsrat oder so, der war irgendwie Verwaltungsangestellter, auch die mussten zahlen, mussten alle zahlen. Nur verschieden halten, je nachdem, wie viel man verdiente, wurde man reingegeben. Wir lebten, verdient gerade über einer bestimmten Grenze. Bei uns wurde brutal mit 400 Mark im Monat, wurde brutal zugeschlagen, wo ich ein Verdiener war. Ne? Aber da ich BAT 2a verdiente, zack, war ich fällig.
Okay. Ja, die Entwicklung, ich war jetzt auch beim Runden Tisch, bei dem letzten, für den preiswerten Wohnraum. Und da wurden noch mal ein paar Zahlen veröffentlicht, was jetzt den sozialen Wohnungsbau noch angeht.
Ja.
Und dass wohl sehr viele Wohnungen, bis 2018 sind es glaube ich 491 Stück, aus dieser Sozialbindung herausfallen. Und wenn man überlegt, im Jahr 1979 wahrscheinlich auch dadurch zustande gekommen, dass eben alle Wohnungen als Sozialwohnungen ausgeschrieben wurden, gab es noch 6000 Wohneinheiten im sozialen Wohnungsbestand. Und in der Literatur sieht man auch den Rückgang des sozialen Wohnungsbaus, die Reduzierung, mit als einen segregationsverstärkenden Grund, weil man davon ausgeht, dass es gibt ja immer noch viele Leute, die auf Transferleistungen angewiesen sind,
ja.
Aber da es immer weniger sozialen Wohnungsbau gibt und der sich auch in gewissen Stadtteilen konzentriert, dass man dadurch noch hervorruft, dass die Segregation, die Konzentration eigentlich noch ja wieder verstärkt wird.
Das stimmt, haargenau. Das stimmt, haargenau. Nur ist es so, auf dem Richtsberg sind inzwischen nicht mehr alle Wohnungen Sozialwohnungen, sondern man überlässt es den Leuten, zum Teil eine Wohnung auch als Eigentumswohnung zu erwerben.
Genau, ja.
Die Möglichkeit gibt es. Also wenn ich meinetwegen jetzt reicher Mensch wäre und hätte 300.000 Euro oder 200.000 gerade mal flüssig, könnte ich sagen, so liebe Wohnstadt, ich möchte gerne die Wohnung kaufen.
So viel würde die wahrscheinlich noch kosten?
Wie bitte?
So viel würde die wahrscheinlich noch kosten?
Weiß ich nicht. Also Eigentumswohnungen sind immer noch relativ teuer. Nur ich würde mich ja, ich wäre ja blöd, wenn ich das täte. Denn man sagt mir, ja, dann lebst du in Eigenverwenden, dann müsste ich ja alles selber bezahlen, wenn der Wasserhahn kaputt ist, wenn die Heizungstherme, bis ich alles so, habe ich es doch gut, ich habe es doch prima. Wenn was mit der Heizung ist, brauche ich nur anzurufen, kommt jemand von Stadtwerken. Wenn unser Wasser, gut, die Dichtung wechsle ich selber aus, aber nehmen wir mal an, ich würde zu den Leuten gehören, die zwei linke Hände haben, dann würde ich anrufen, dann käme der Mechaniker, würde hier die Dichtung im Wasserhahn erneuern. Ohne das brauchte ich nur zu unterschreiben, ich muss nichts mehr bezahlen. Das ist gut. Das ist ein Vorteil.
Ja.
Ein großer Vorteil, wenn man in einer Wohnungsbau, im Kunde einer Wohnungsbaugesellschaft ist. Ich hoffe nur, dass niemals der Fall eintreten wird, dass die Wohnstadt von irgendeinem Investor übernommen wird, was ja auch schon passiert ist.
Mhm.
Dass die Leute dann alle entweder rausgeschmissen werden oder aber dann eine saftige Verschlechterung der Wohnbedingungen serviert bekommen. Das kann auch passieren.
Ja, das ist auch noch so ein Faktor, dass eben
das ist ganz wichtig.
Der Wohnungsmarkt zunehmend, ja, erstens aufgrund rückläufiger Sozialwohnungen, aber auch durch den Aufkauf von Investoren zunehmend
richtig
privatisiert wird. Kann
sehr
man
richtig
das in Marburg beobachten oder auch vielleicht genau hier am Richtsberg?
So eigentlich noch nicht, aber ich fürchte, dass es mal passieren könnte. Denn dann geht es uns allen sehr dreckig. Weil wenn jetzt meinetwegen, das ist ja eine, soweit ich weiß, Gesellschaft des öffentlichen Rechtes, also die Wohnstadt. Ne?
Mhm.
Die müssen zum Beispiel, die dürfen keine willkürlichen Mieterhöhungen machen. Die müssen jedes Jahr, am Ende des Jahres, müssen sie eine Betriebskostenabrechnung verschicken, wo man genau sieht, was also für meinetwegen Arbeiten im Umfeld, also Grasmähen und so weiter, Wartungsarbeiten im Aufzug, an der Heizungsanlage, an der elektrischen Anlage, alles wird genau aufgeführt, dass man sehen und sozusagen die Gewinn- und Verlustrechnung, also die Gesellschaft ist den Mietern gegenüber zu einer Art Bilanzoffenlegung verpflichtet. Aber dass ein privater Investor wäre, oh du lieber Gott, stellen Sie sich vor, wir hätten dann an den Heizungen so Spione dran, da käme immer einer zum Ablesen, wie ungenau das ist, hat man ja festgestellt. Ne? Gibt es bei uns nicht. Kommt einer von den Stadtwerken, liest unten das Gas ab, kommt jemand von der Techem, heißt die Gesellschaft, guckt hier die Wasseruhren und es ist alles okay. Wenn was kaputt ist, kommt jemand von Stadtwerken, guckt nach, wieder regelmäßig kommt der Schornsteinfeger, guckt sich die Gastherme an und dann kommt jemand von den Stadtwerken. Und dann kommt der offizielle Prüfplakette, kommt dann wie TÜV. Und dann ist die Heizung in Ordnung. Also das ist wirklich vorbildlich, muss man sagen.
Okay.
Noch, ne?
Und Sie haben ja eben selbst schon die Gentrifizierung angesprochen. Und
ja,
man sieht das in der Theorie auch so. In Großstädten tritt es auf jeden Fall auf,
ja,
dass man ja versucht, erstmal die bisherigen Mieter, sage ich jetzt mal, rauszuekeln.
Genau.
Dann entweder das Gebäude komplett abreißt oder
richtig,
zumindest
wie im Westend
extrem
in Frankfurt
teuer, genau, extrem also teuer sanieren möchte und dann
richtig,
ja, auch eine soziale Änderung erreichen möchte, dass dann andere Bevölkerungsschichten da einziehen. Kann man das in Marburg auch schon sehen oder vielleicht langfristig, dass es in der Vergangenheit schon stattgefunden hat?
Also, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie es im Ortenberg ist. Ich weiß auch nicht, wie es in der Innenstadt ist. Was man da, oder in der Oberstadt, was man da unternommen hat. Also da möchte ich auch nicht Ihnen was Falsches sagen. Aber also auffällige, also sagen wir mal so, Phänomene, wie sich in Frankfurt zum Beispiel, also der Ignaz Bubis war ja beteiligt. Ne? Und es gab ja damals dieses Stück von Fassbinder, der Müll, die Stadt und der Tod. Ne? Und die Aufführung dieses Stückes wurde ja lange, lange Zeit verboten. Hat gesagt, das ist, geht nicht, können wir uns die politisch nicht leisten. Vor allen Dingen, weil der Ignaz Bubis war ja Zentralratsvorsitzender der Juden. Ne? Und der hat ja da eifrig mitgemischt als Immobilienmensch. Ja, sowas ist in Marburg eigentlich noch nicht zu beobachten gewesen. Dass man also im großen Stil Gebäude hat verrotten lassen. Und es gab nur einen Fall, doch, es gab einen Fall, oder zwei Fälle, sagen wir mal, an der, nicht Kaplerstraße, aber, was hatte ich gesagt, nicht Kaplerstraße, sondern wenn man da hochfährt, Weintrautstraße, wo die große Berufsschule ist. Da war gegenüber ein großes Backsteinhaus, ein sehr schönes Backsteinhaus. Das war früher mal so eine Art Fabrik gewesen. Und dieses Haus sollte abgerissen werden. Und da kam ein Hausbesetzer und damals gab es dieses Stichwort Instandbesetzen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Dass man gesagt, wir kommen als Hausbesetzer in das Haus, verhindern den Abriss. Das nannte man Instandbesetzen.
Okay.
Und da kam dann eines Morgens um 5 Uhr die Polizei, hat die Leute alle rausgeschmissen, mussten mit dem Unterhemd liegen zueinander raus. Und dann wurde das Haus kurz danach, kam die Abrissbirne, zack. Und da hat ein Architekt an derselben Stelle Reihenhäuser, also ganz moderne, neue Häuser gebaut. Und dann gab es noch einen anderen Fall, wo jetzt dieses Hotel Sorat ist und die Firma Randstad. Also wenn Sie den Bus Richtung Rudolfplatz fahren und da sehen Sie, fängt der Werder, Pilgrimstein an, links.
Mhm.
Und da ist dieses Eck, da ist also, steht Randstad dran und Hotel Sorat.
Okay.
Und dieser ganze Teil, den gab es früher gar nicht. Da gab es ein paar Häuser und da gab es auch den Schlachthof noch da, wo jetzt dieses große vom Theater und so weiter. Und das wurde auch abgerissen. Weil man da dieses Hotel bauen wollte, wurde alles brutal, obwohl die Bevölkerung von Marburg sich dagegen ausgesprochen hat, wurde das abgerissen. Und das wurde auch so gemacht, nach Ort des Hauses, am frühen Morgen kam eine Hundertschaft Polizei, der Bagger, da wurde sozusagen mit brachialer Gewalt, wopp, mhm, abgerissen, zack, das war es dann auch. Ne? Und ach, das war so abenteuerlich. Soweit ich weiß, haben drei Firmen haben das Hotel Sorat gebaut. Die eine hat pleite gemacht. Dann war erst mal gar nichts. Riesenbaustelle. Zweite Firma ist auch dabei kaputt gegangen. Und dann kam erst eine Firma, die Sache zu Ende gebaut hat. Das war monatelang. Sah das fürchterlich da aus. Hätten sie mal erleben müssen. War grässlich. Ja, und jetzt ist ja die große Baustelle im alten Botanischen Garten. Oder der Sprachatlas neu gebaut. Mal sehen, wer dabei federn lassen muss, ja, welche Baufirma dabei zugrunde geht. Ja.
In der Weintrautstraße, wissen Sie, ob man dann auch wirklich besser Bezug da ansiedeln konnte? Also war das ein Mietwohnungsbau?
Da würde ich mich an Ihrer Stelle mal bei der Stadt erkundigen. Also das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Hm. Sicher hat es Fälle gegeben, in einzelnen Fällen, wo man ein Gebäude hat verfallen lassen. Aber so im großen Stil wie im Westend in Frankfurt, das hat es hier nicht gegeben. Wird okay. Es auch wahrscheinlich nicht geben. Da ist auch die Kapazität zu gering. Und wen wollte man denn hier ansiedeln? Ich meine, gut, okay, die Professoren der Universität leben oft gar nicht in Marburg, leben in Dagobertshausen oder Kappel oder sonst wo, haben da ihre Villen stehen. Die interessiert, die fahren, sitzen sich morgens in ihrem BMW oder Mercedes und fahren hier zur Uni.
Und fahren wieder weg.
Bitte?
Und fahren dann wieder weg.
Und fahren wieder weg, oder sind auch sowieso nur 3 Tage, die sogenannten Dimido-Professoren, kennen Sie ja, ne? Sind 3 Tage hier, den anderen Tagen sind sie zu Hause oder die JWD, haben vielleicht noch eine andere Professur, haben keine Residenzpflicht. Die Professoren haben keine Residenzpflicht. Die können hier erscheinen und brauchen aber hier nicht zu wohnen. Das ist auch eine interessante Sache. Jeder andere muss am Ort, muss verfügbar sein, zumindest im Umfeld wohnen. Aber die Professoren, die können irgendwo in Bochum oder Düsseldorf, sonst wo, München. Hauptsache, sie halten ihre Vorlesungen hier. Residenzpflicht haben sie keine.
Okay. Meine anderen Fragen zum Richtsberg haben Sie eigentlich schon größtenteils beantwortet. Ich habe noch so 2, 3...
Ja, dann fragen Sie.
Moment, ich schaue erst mal gerade.
Wenn Sie noch Zeit haben.
Ja, ich muss gleich noch zu gegen 12, wollte ich dann schon los, weil wir haben noch eine, oder in Marburg wird, glaube ich, gerade aktuell die internationale Regionalentwicklungskonferenz abgehalten.
Aha.
Und ein Kommilitone und ich haben uns auch dafür angemeldet und um 13 Uhr ist wohl die offizielle Vorstellung und Sichtung der Teilnehmer.
Kommt dann auch jemand vom Bürgermeister oder Karl oder so?
Das weiß ich nicht, das werde ich dann sehen.
Franz Karl mit dem Lockköpfchen.
Es gibt diverse Vorträge, Diskussionsrunden und auch irgendeine Preisehrung soll es wohl am Ende auch noch geben. Also es geht von heute bis Samstag. Englischsprachige Vorträge, deutschsprachige, verschiedene Themenschwerpunkte.
Falle ich dann interviewmäßig nicht als enfant terrible so zu sehr aus dem Rahmen, nach dem, was ich hier ins Reine und Unreine Ihnen gesagt habe?
Ach, da habe ich schon in den letzten Interviews auch einige Sachen gehört.
Aber wie gesagt, das sind wirklich auf eigene. Und warum soll ich hinterm Berg halten mit diesen Dingen, die ich selbst erlebt habe? Und ich will ja auch sagen, für mich ist es wirklich eine Herausforderung, hier zu wohnen. Und es ist angenehm, wenn man erlebt, dass, wenn man freundlich auf die Menschen zugeht, wie sie einem dann freundlich auch antworten. Das finde ich, gucken Sie mal, die Konflikte, die es im Moment gibt in Jugoslawien, das ja planvoll zerstört wurde, man hat dann einzelne Staaten geschaffen, und wie die sich, wie den jetzt in Bosnien-Herzegowina zum Beispiel, oder in Pristina, was in Pristina passiert. Nachdem also 15 Jahre lang die Bundeswehr, KFOR, da gesessen hat, der Kosovo-Krieg war ja, ich habe auch eine Seite in meiner Homepage darüber, war ja im Frühjahr 1999, und seitdem hocketock die KFOR da und hat nichts zu Wege gebracht. Und immer noch die Feindschaft, die vorher nie, früher konnten Serben, Kroaten nebeneinander leben konnten, heiraten konnten, in der Familie, so gab es einen von da, jetzt hassen die sich alle. Ne? Und überall gibt es Konflikte in der ganzen Welt. Überall können Ethnien nicht miteinander auskommen. Und da finde ich, ist der Richtsberg der Modellfall, im positiven Sinne, dass es möglich ist, ganz verschiedene Ethnien zu einem Zusammenleben zu bringen. Zwar in Parallelgesellschaft, will ich nicht verhehlen, aber so, dass sie sich nicht gegenseitig anfeinden, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen, wie in vielen Regionen dieser Erde. Insofern ist der Richtsberg wirklich ein ganz, ganz positiver Fall. Ja, man redet, sehen Sie doch, wie in Spanien zum Beispiel mit der ETA, oder das mit zwar jetzt Katalonien will einen eigenen Staat. Warum eigentlich? Warum wollen die einen eigenen Staat plötzlich haben? Ne? Warum sagen sie es nicht, wir sind Spanier, alle können zusammenleben. Wir leben hier prima zusammen im Richtsberg, in fast 100 oder sogar 100 Nationen. Es geht doch, wenn man will. Das ist die Lehre, die man hier vom Richtsberg ziehen kann, für mich.
Okay. Ja, vielleicht noch zum Thema soziale Stadt.
Genau.
Da gab es ja diverse Maßnahmen, die man hier durchgeführt hat.
Ja.
Finden Sie, dass die von Erfolg gekrönt sind?
Ja.
Oder sehen
Auf
Sie
jeden
noch weiteren
Fall.
Entwicklungsbedarf?
Auf jeden Fall. Na, Entwicklungsbedarf gibt es eigentlich immer, weil die Sachen niemals zu einem Ende kommen. Das ist auch ganz gut so. Ich denke schon, dass es große Erfolge hatte. Einmal hat man die Umgebung verschönert. In einer verschönerten Umgebung lebt es sich natürlich besser. Man hat den Leuten ermöglicht, Vorgärten zu machen. Das wird sogar gefördert. Wenn also einer einen schönen Vorgarten hat, kriegt er, glaube ich, von der Stadt sogar eine Förderung. Dann hat man Stadtfest organisiert. Man hat Flohmärkte organisiert. Man hat gemeinsames Wegräumen von Müll, aber das wird eigentlich immer von bestimmten Leuten gemacht. Aber man bemüht sich wirklich, die sozialen, den Zusammenhalt der Menschen irgendwie zu verbessern. Insofern hat das Programm Soziale Stadt, denke ich, doch großen Erfolg gehabt.
Also was das die Schaffung von einem attraktiven Umfeld angeht und dass man versucht, ja, das Soziale hier wieder zu stabilisieren.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, man hat zwar die Parallelgesellschaft, das habe ich ja in meinem Text auch so geschrieben, aber trotzdem kann man gut zusammenleben. Es ist praktisch so, nehmen wir mal an, es gibt in einem Haus verschiedene deutsche Familien, die jeder zu jedem guten Tag sagt und sich freundlich begegnet, ohne dass eine Topfguckerei stattfindet. Ja? Deswegen, Sie würden jetzt in einer Wohnung wohnen, Ihr Bruder würde in der zweiten Wohnung, Ihre andere Familie würde da, Onkel würde in der dritten Wohnung, und ein ständiges Kommen und Gehen, ach, was kochst du denn gerade, was machst du denn gerade, das kann einem auf die Nerven gehen. Und so ist es praktisch, wenn man in einem Haus hat 20 Wohnungen, alle sind nicht miteinander verwandt, trotzdem grüßen sich vernünftig, achten sich, machen sich die Tür auf, helfen sich zur Not. So ist das praktisch hier auch. Man ist zwar voneinander durch Ideologien vielleicht getrennt und durch Kulturen, aber man ist freundlich zueinander. Und das ist doch im Grunde ein ganz guter Zustand.
Ja, andere würden jetzt wahrscheinlich wieder kritisieren. Man hat zwar auf der sozialen Ebene einiges erreicht, aber
ja,
wie Sie auch schon angesprochen haben, die Parallelgesellschaften gibt es immer noch.
Die gibt es noch. Ja.
Und
dass
man ja eigentlich, ja, das Soziale hat man erreicht, aber man,
ja,
diese soziale Durchmischung hat man ja eigentlich nicht schaffen können.
Die hat man nicht erreicht. Man hätte es machen können, man hätte es versuchen können. Ob es immer Erfolg hat, ist die große Frage. Das hat ja die Waldtal-Geschichte gezeigt. Ja? Also wenn Sie, ich sag's mal jetzt brutal, ne? Wenn Sie eine total, es gibt ja wirklich Leute, die kann man als asozial bezeichnen. Ich sage, das Wort asozial hat zwar eine sehr schlimme historische Konnotation, dadurch, dass in den KZs Asoziale als besondere Kategorie gegolten haben, aber trotzdem kann man sagen, es gibt Leute, die kann man als asozial bezeichnen. Und wenn Sie die in ein vornehmes Viertel setzen, gibt es entweder zwei, ja, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, dass sie ihren Stiefel weiter so leben. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie mal waren zwei sehr witzige Filme, Flodder, die Familie Flodder. Wenn das mal im Fernsehen kommt, das müssen Sie sich unbedingt ansehen, es ist zum Schießen. Sie lachen sich einen Ast weg. Ja? Das sind nämlich wirklich, sie sind stockasozial. Also es ist noch asozialer. Die werden jetzt umgesiedelt, zwangsumgesiedelt in ein ganz vornehmes Viertel, wo also ein General wohnt und ganz vornehme Leute, die kriegen ein Haus zugewiesen. Und was da alles passiert, die mischen die ganze Stadtteil auf.
Ja.
Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das zeigt, was passieren kann, wenn man solche Leute in ein vornehmes Umfeld setzt. Da ist also das totale Chaos ausgebrochen. Es kann böse in die Hose gehen, böse schief gehen. Sagen wir so, Theorie und Praxis der sozialen Durchmischung. Man möchte natürlich, es wäre natürlich begrüßenswert, wenn man die Leute zwingen würde, wenn man kein Ghetto hätte. Man würde sagen, so, du kommst jetzt dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, nicht hier mit zusammenhängen und so, läuft nicht mehr. Jeder passt sich an die Umgebung an und nicht alle wieder zusammen, Club hier, das geht nicht. Ja. Wäre super, das funktionieren würde. Da gäbe es keine Ghettos mehr.
Genau.
Vielleicht könnte man das auch erreichen. Also mein Idealfall wäre es auf jeden Fall. Ich bin gegen Ghettobildung. Denn Ghettobildung verwehrt auch gewisse Chancen. Jemand, der im Ghetto wohnt, hat es immer schwerer, einen sozialen Aufstieg zu schaffen, weil er in seiner eigenen Gemeinschaft drin ist. Und ich weiß nicht, ob Sie den Film Manta Manta gesehen haben. Wurde jetzt gerade wiederholt mit Til Schweiger und Tina Ruland. Film wurde gedreht 1992. Hochinteressant. Das auch, da hat man auch eine ganz bestimmte, eine soziale Community. Und einer davon schafft es, im Abendgymnasium Abitur zu machen. Und da, sein bester Freund ist mit ihm in so einem Autoshop da, weil sie Reifen und Sturzdämpfer verkaufen, um ihr Auto aufzumotzen. Das war, Manta war ja damals das Auto hier. Und was hast du denn in der Hand? Zeig mal her. Was ist denn das? Reifenzeugnis. Was? Reifenzeugnis? Du hast Abitur gemacht. Du hast uns verraten quasi, ja? Dass oh unsere Community verraten dadurch, dass du Abitur gemacht hast. Das ist so ein typischer Fall, wie jemand ein Ausbrecher ist aus einem sozialen Raum und höher kommt. Deswegen also in einem Ghetto, naturgemäß, haben die Leute es schwerer, aus ihrer Geschichte auszubrechen, im positiven Sinne, als wenn sie jetzt sozial durchmischt irgendwo säßen, hätten sie vielleicht eine bessere Chance, weil sie umgeben sind von einer doch etwas höherwertigen Lebensweise und so. Da hätten sie, also so in Ghetto, das bringt natürlich auch einen gewissen Zusammenhalt, auch im negativen Sinne. Wir sind eine Clique, wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere Lebensweise verteidigen. Ja. Und jeder, der ausbricht, ist quasi Außenseiter oder Outcast, was weiß ich. Ne?
Sind zuletzt noch eine Frage, sind Ihnen denn Maßnahmen oder Umsetzungen bekannt, kleinere Maßstabsebene vielleicht, wo man hier in Marburg versucht hat, vielleicht doch die soziale Mischung zu erreichen? Oder dass man vielleicht auch nur kleinräumig sozialen Wohnungsbau irgendwo angesiedelt hat?
Ist mir eigentlich nicht bekannt. Der einzige Fall, den habe ich ja vorhin erzählt, dass man Leute vom Waldtal hier angesiedelt hat. Aber mir ist in Marburg eigentlich kein Fall von wirklicher geplanter sozialer Durchmischung bekannt. Okay. Wo sollte man die Leute auch hinstecken? Ich meine, in der Innenstadt ist kaum Wohnraum frei. Mhm. Wo sollte man die hin? Wo sollte man die, meine, gut, am Südbahnhof kann man sagen, finden Sie solche und solche. Aber das kann ich nicht vergleichen. Kann ich nicht mehr Richtberg vergleichen. Also ich möchte sagen, mir ist kein geplanter Fall oder keine geplante Aktion im Sinne der sozialen Durchmischung bekannt. Es wird ja auch beklagt, wenn Sie im Internet recherchieren, unter Sozialdurchmischung finden Sie ja Klagen haufenweise, dass es nicht gelingt, dass es einfach nicht gelungen ist. Ne? Das ist eigentlich sehr traurig. Aber es spielen ja in unserem Staat immer wieder pekuniäre, wirtschaftliche, profitorientierte Dinge spielen die Hauptrolle. Es geht eigentlich immer nur nach Profitmaximierung. Und eine soziale Durchmischung ist eigentlich kontraproduktiv in der Hinsicht. Ne? Was also Profitmaximierung betrifft. Es ist besser, man gentrifiziert, dann kann man entsprechend auch mehr einnehmen.
Okay. Ja. Super. Vielen Dank.
Es war mir eine Freude.
Hoffentlich habe ich
nicht zu sehr ins Unreine geredet.